älter werden. Das ist die letzte Predigt in der Reihe Circle of Life. Nachdem wir über verliebt, verlobt, verheiratet, über Vatersein, über Muttersein geredet haben, dann gehen wir gleich zum härteren Teil über, älter werden. In der Vorbereitung habe ich gedacht, oh je, wer sitzt vor mir? Wer wird das hören? Wer wird auch gleich abschalten, weil er sagt, ich bin nicht betroffen? Aber die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum muss ich darüber predigen? Gibt es nicht einen anderen, der wirklich älter ist, der darüber predigen kann? Und ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe gedacht, ja, also mein Knie spüre ich schon, mein Rücken auch. Und wenn du alte Fotos anguckst bei uns zu Hause, da kann sein, dass meine Frau guckt und sagt, oh, guck mal, wie du, was du für ein schönes Haar hattest, die waren schon schön schwarz. Da habe ich gedacht, okay, es wird was drin liegen, ich bin wahrscheinlich schon älter geworden, also bin ich wahrscheinlich qualifiziert, um jetzt die Predigt zu halten. Aber die erste Frage, also die Frage nach dem Publikum, die ist immer noch offen. Und ich habe gedacht, im ersten Gottesdienst sind es vielleicht mehr ältere Leute, im zweiten Gottesdienst vielleicht jüngere Leute. Das war nicht ganz so, das ist relativ gemischt, ja. Ich weiß nicht, wer sonst anguckt. Aber vom Thema her heißt das Thema nicht alt sein, sondern älter werden. Und also ich weiß nicht, wie du dich siehst, ob du das von dir sagen würdest, ich werde älter. Wenn du das von dir selbst nie gesagt hast, dann habe ich dir was schon heute Morgen beigebracht. Du wirst tatsächlich älter. Ich habe eines festgestellt, es gibt im Leben aber so eine Kurve, von der man sagt, also am Anfang, ein Kind sagt nicht zum Beispiel von sich, ich werde älter. Er sagt, ich werde größer, ich wachse, ich werde stärker. Die Idee, dass man älter wird, das ist einfach, das kommt damit, dass man immer wieder, da sammeln sich die Meilensteine im Leben, da sammeln sich die Ereignisse, von denen man feststellt, man steht da und man steht fest, okay, da sind tatsächlich ein paar Jährchen hinter mir, da ist schon was abgelaufen, ja. Da muss man deshalb sein Knie noch nicht spüren. Also, aber man merkt schon, die Zeit ist vergangen und vor allem, das ist, irgendwann bekommt man einfach dieses Gespür und diese Zeit, die kann ich nicht mehr zurückgreifen. Die kann ich nicht mehr zurückholen. Ich wollte nicht das ganze Thema, über das ganze Thema reden, komplett. Und zwar mit diesem Standpunkt, wo ich sage, ich werde älter, ich kann zurückblicken und ich kann nach vorne blicken. Ich kann zurückblicken und sagen, was ist bis jetzt passiert? Und ich kann nach vorne schauen und sagen, was kommt noch auf mich zu? Dass ich komme noch auf mich zu, das wäre für eine nächste Predigt. Weil das, was am Ende auf mich zukommt, ist ganz klar, wenn es um Älterwerden geht, da kommt auf einmal der Tod auf einem zu. Ja? Wenn ich aber heute Morgen über den Tod rede, rede ich über nichts anderes. Das Thema ist so gewichtig, so massiv. Dann zitiere ich dir einfach den Psalm 90. Und es heißt praktisch, lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann habe ich alles erschlagen damit. Ja? Dann reden wir, ich habe nur 30 Minuten, dann reden wir 30 Minuten über den Tod. Das wollte ich heute Morgen nicht. Heute Morgen wollte ich eigentlich genau einen anderen Standpunkt, dass ich da stehe und ich gucke zurück. Und ich schaue und ich sage, was ist da passiert? Was war mein Leben? Kann ich eine Bilanz ziehen darüber? Ja, und ich habe die Hoffnung, dass ich da dementsprechend nicht nur die Älteren mitnehmen kann, sondern auch die Jüngeren, die von sich aus nicht sagen würden, ich werde älter. Ich wünsche es dir, dass du nicht von dir sagen kannst, dass du dich noch jung fühlst, sagst, ja, das betrifft mich doch gar nicht. Aber du wirst doch älter. Älter werden, das ist ein Thema für den 80-Jährigen, für den 70-Jährigen, für den 60-Jährigen. Immer wieder, es geht darum, was in der Vergangenheit passiert ist, dass ich zurückblicke und ich sage, boah, die Zeit ist schnell vergangen. Ich glaube, derjenige, der über 60 ist oder 70 ist, der wird es sagen, die Zeit ist so schnell vergangen. Das ist ein Thema für den 50-Jährigen, der sagt, neue Lebensabschnitt, auf einmal sind die Enkelkinder da und wir hatten Ruhe, die Zeit ist vorbei, jetzt kommen die kleinen Zwerge wieder ins Haus. Und das ist ein Thema für den 30-Jährigen, der sagt, ich werde heiraten oder ich werde Vater oder ich gucke zurück und sage, boah, meine Schulzeit ist so weit weg und meine Tochter ist 18 geworden, die Valerie, Und sie hat vor 2 Tagen gesagt, oh, das ist mein letzter Schultag. Ich bin keine Schülerin mehr. Habe ich gesagt, ja, du bist halt eine alte Kuh. Hat sie hart getroffen. Sie hat mir verziehen. glaube ich. Also, auf jeden Fall, du merkst genau, mit dem Älter, du nimmst vielleicht nicht so wahr, weil du in einem Lebenszyklus bist, in einem Lebensabschnitt bist, wo du einfach, es ist alles aktiv, aber trotzdem geht die Zeit vorbei und diese Zeit, die holst du nicht zurück. Die ist einfach vorbei. Die Zeit ist dementsprechend, die Frage nach dem Älterwerden ist natürlich umso wichtiger, wenn du älter wirst. Weil dann sind die Jahre umso mehr. Also das sind, und man muss auch denken, die Jahre, die noch vor einem stehen, die werden immer weniger. Obwohl ich sie nicht zählen kann, die kenne ich nicht. Aber die vergangen sind, die kenne ich. Also wenn man alt ist, ist diese Frage nach dem Älterwerden natürlich, hat mehr Gewicht. Wobei, was heißt es, alt zu sein, ja? Also ich bin 52 Jahre alt, ich fühle mich gar nicht alt und manchmal, ich denke, bei uns zu Hause wird meine Familie manchmal denken, wann wird er endlich erwachsen. Wir wollen heute eines machen. Wir wollen in der Bibel schauen, was sagt die Bibel über das Älterwerden? Wie wird es in der Bibel bewertet? Und zweiter Punkt wäre, ich würde gerne einen Zeuge nehmen, der uns über sein Leben berichtet, im Rückspiegel. Und er sagt, so definiert er tuckt zurück und er sagt, so definiert er sein Leben. So wird er sein Leben zusammenfassen, was vergangen ist. Das ist der Paulus. Aber zuerst, was wir in der Welt sehen, das Älterwerden, wenn du in den Medien schaust, wenn du in der Werbung schaust, dann ist das Älterwerden eigentlich, also ich finde, nicht so positiv. Es ist so, dass man generell lang leben will, das will jeder, lang leben, aber nicht älter werden. Das beißt sich natürlich. Das heißt, das Langleben, wenn es einen Wert haben muss, muss ich alles, was nach Alter oder älter werden aussieht, muss ich bekämpfen. Und dann werden die Runzeln gespachtelt, dann werden die Tagescreme gewechselt, weil die andere effizienter ist. Dann werden die Haut gestraft, dann wird alles, ja, ich beschreibe nicht, was man alles machen kann mit Chirurgie, und dann werden die Haare gefärbt. Ich bewerte das gar nicht. Also, das ist da und man kann es benutzen. Ich denke nur, man will länger leben, aber nicht alt aussehen. Dann kommen aber auch die Probleme mit dem Alter, die richtige körperliche Probleme, die Schwäche, die Stärke Abnahme. Also das nimmt alles einfach ab. Und dann gibt es die Werbung über den Opa, der einfach Sport treibt wie ein 20-Jähriger. Oder die Oma, die einfach Arthrose hat in beide Knie, aber meint, sie muss tanzen um die Wette. Und das geht dank der wunderbaren Salbe. Hüter, oder wie die heißen. Ich habe kein Problem damit, ich finde es gut, dass es Mittel gibt, wo man praktisch diese Erscheinungen einfach verlangsamt, also dass man aktiver wird, das ist absolut in Ordnung, finde ich gut, finde ich sehr gut. Dass man sich fit hält, absolut in Ordnung, also ich will es auch. Womit ich ein Problem habe, ist den Eindruck, dass man ständig auf der Jagd nach der ewigen Jugend ist. Dass man versucht, man will natürlich lang leben, aber dieses Älterwerden, was natürlich automatisch kommt mit dem Langleben, ja, das hat nur einen Wert, wenn das Leben sich noch jung anfühlt. Verstehst du, wie ich meine? Der Versuch praktisch durch die Medien zu sagen, ah ja, gib dein Leben einfach endlich Wert und tanze wieder, ja. Als ob das praktisch das der Lebensinhalt von Altwerden. Du musst dich wieder so jung fühlen. Ich habe deshalb ein Problem damit, weil das überhaupt nicht biblisch ist. Weil das überhaupt nicht in der Bibel zu finden ist. Ein junger Mensch ist ein junger Mensch, ein alter Mensch ist ein alter Mensch in der Bibel. Und das Zeugnis der Bibel ist das Älterwerden schon bewertet. Und zwar so, dass in 2. Buch Mose sagt, die Bibel, Kapitel 23, Vers 26, da heißt es, dass Gott seinem Volk verheißt und verspricht als Geschenk, ich will dich alt werden lassen. Das heißt, dass Altwerden ein Geschenk Gottes ist. Es ist ein Geschenk. Da meint die Jungen vielleicht weniger, aber die Ältere unter uns, sie werden sich sagen, ja gut, also schön ist das nicht immer, gell? Also ich weiß nicht, ob die Schreiber in der Bibel das wirklich alles so wahrgenommen haben, mit dem ganzen Leiden und Schmerz und alles, was damit verbunden ist, mit dem Altwerden, mit den Einschränkungen. Und da sage ich, lese mal im Prediger, im Buch Salomo, der Mann, der einfach Weisheit bekommen hat von Gott in über alle Maßen. Der schreibt in Prediger 12 ganz klar über das Älterwerden. Er sagt, die Augen werden schwach, die Müllerinnen, das sind die Zähne, die sind weniger geworden, also man verliert seine Zähne. Die Arme und die Beine, die wollen nicht mehr so richtig und das wird ganz, ganz krass, ganz, ganz eindeutig beschrieben. Altwerden hat nicht nur schöne Seite. Und das steht in der Bibel drin, ganz, ganz offen. Das heißt, wenn die Bibel sagt, das ist ein Geschenk, das Älterwerden, dann blendet sie aber auch nicht aus, dass es natürlich auch, dass das Leben auch anders ist als in den jungen Jahren. Aber ist trotzdem ein Geschenk. Und zwar die Zeit, die uns gegeben ist, die Zeit, das gehört zu der Schöpfung Gottes, zu der guten Schöpfung Gottes. Und genauso das Älterwerden. Das Älterwerden gehört zu der Schöpfung Gottes. Und Gott schenkt Jahren. Und wir dürfen älter werden. Das ist ein Geschenk. In der Bibel bekommt der Mensch, der älter wird, einen Mehrwert. Der wird geachtet. Der bekommt Mehrwert, weil er diese Jahre, diese Erfahrung gemacht hat. Das dürfen wir wissen. Das dürfen wir wissen, weil es heute ganz anders ist. Weil es heute in unserer Gesellschaft ist so, dass wir der Produktivität total verfallen sind. Wenn du nicht produktiv bist, dann bist du nichts wert. Und wenn du produktiv bist, dann hast du einen Wert und das kannst du praktisch dadurch messen, wie viel du produzierst. Und wenn du aber auf einmal nicht mehr produktiv bist, dann erlebst du einen gewissen Wertverfall. Alter hat mit so einem Produktivitätsverlust, sage ich einfach so, zu tun. Die Kraft lässt nach und dementsprechend ist Älterwerden eigentlich ein Problem. Das wird wieder gut, weil im Alter braucht man ja diese Anti-Aging-Creme und alles, was dazu gehört und dementsprechend gehörst du wieder zur Konsumgesellschaft und dann bist du wieder produktiv, ja? Aber so ist es natürlich nicht gemeint in der Bibel. Der Mensch gewinnt mit dem Alter an Wert. Das ist wie ein Wein. Der gewinnt mit dem Alter an Wert. Das ist in der Antike so, das ist in vielen Gesellschaften in unserer Welt so und das ist in der Bibel so. Das dürfen wir wissen, das müssen wir wissen. Es ist mir deshalb so wichtig, weil wir auch als Christ manchmal den Medien und den Einfluss der Werbung einfach so ausgeliefert sind, dass wir ohne es zu merken, einfach auch diese Jagd nach der ewigen Jugend haben. Und wir versuchen, bestimmte Sachen zurückzuhalten und können uns mit unserem Älterwerden einfach nicht im Einklang, wir kommen nicht im Einklang damit. Wir dürfen uns davon freisprechen, dass du älter wirst, das ist gut, das hat Gott so gewollt, das ist ein Geschenk. Also Gott denkt positiv über das Älterwerden. Aber wie sieht es mit uns aus? Wie sehe ich das? Das ist natürlich, ich sage mal so, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich 20 Jahre alt bin und ich überlege, wie ich älter werde oder ob ich schon 60 bin. Ja? Also ich weiß nicht, ich denke mir, dass mit dem Älterwerden junge Menschen sehen eigentlich eher die Unabhängigkeit. Also dass man wächst und dass man praktisch einfach was selber machen kann. Und im Alter ist es eher so, dass man wiederum die Abhängigkeit sieht, ja? Dass man wieder abhängig wird. Ich versuche trotzdem, alle Menschen mitzunehmen, die da sind, die hören. Und zwar, wir nehmen ein Beispiel. Ich möchte mit Paulus einfach das betrachten. Das Leben von Paulus, wie er das selbst zusammenfasst. Paulus legt am Ende seines Lebens ein Zeugnis ab. Er gibt dem Timotheus, sein engster Mitarbeiter, einfach Anweisungen, wie er die Geschäfte weiterführen soll, wie er die Gemeinde leiten soll und so weiter. Und in diesem Zusammenhang gibt er auch in ein paar Sätze eine Zusammenfassung seines Lebens. So eine Art Bilanz. Er sagt einfach, woraus sein Leben bestanden hat. So Bilanz zu ziehen. Und das würde ich gern für uns nehmen, dass jeder für sich sagen kann, okay, kann ich genauso ein Bilanz ziehen in meinem Leben. Es geht nicht darum, dass wir am Ende des Lebens ein Bilanz ziehen, sondern es geht darum, dass ich nach einem gewissen Lebensabschnitt, dass ich sagen kann, wie war das bis jetzt? Habe ich praktisch eine Art, habe ich genau das so getan? Habe ich das so betrachtet, wie es ist? Kann ich das ändern? Was kann ich in meinem Leben da ändern? Ich kann die Jahre zurückzählen, die vergangen sind, grob schätzen, wie viele Jahre noch vor mir sind und dann Bilanz ziehen, was ist geschehen, was ist nicht geschehen, was war gut, was war nicht gut. Ich weiß nicht, ob du sowas schon gemacht hast. Also die Jahre zählen, das habe ich schon gemacht. Aber eine Bilanz zu ziehen, also über das, was in meinem Leben war, das habe ich nie gemacht. Das habe ich mir nie getraut. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob das so gut ausfallen wird. Also ich weiß in meinem Leben, dass das gute, sehr gute Sache gibt. Es gibt meine Familie, meine Frau, meine Kinder, auch meine Arbeitsstelle. Es gibt natürlich diese Begegnung mit Gott, die mein Leben total verändert hat, eine ganz andere Richtung gegeben hat. Das sind lauter gute Sachen, aber das sind doch nicht Sachen von mir. Das sind keine Bilanz von mir, das sind alle Sachen, die geschenkt wurden. Ich nehme lieber den Bilanz von Paulus. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, da sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, in jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus steht vor seiner Hinrichtung, da sagt er gerade zwei Vers davor. Und er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist und er möchte Timotheus klar sagen, als Konzentrat, als Zusammenfassung, das war mein Leben. Paulus, du bist jetzt 60 Jahre alt, du hast Erfahrung und auch einiges erreicht. Wie würdest du dein Leben im Rückblick definieren? Und Paulus sagt, mein Leben hat aus drei Sachen bestanden. Einen guten Kampf, Festhalten am Glauben und eine Belohnung, die mir zuteil wird. So fasst Paulus sein Leben zusammen. Für sich, für den Timotheus, aber auch für uns, damit wir vielleicht überprüfen können, wo stehe ich und kann ich das rückblickend auf die vielen Jahre, die hinter mir sind, oder auch die paar Jährchen, die ich hinter mir habe, war mein Leben als daraus bestand, aus einem guten Kampf, ein Festhalten am Glauben und das Erwarten einer Belohnung. Ich habe bei mir geschrieben, das Leben besteht aus vielen Kämpfen, das Leben ist kein Ponyhof. Da nicken einige. Ich weiß nicht, ob man als junger Mensch das genauso wahrnimmt. Also ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich bin zu alt. Ob mir im jungen Jahr genau das sein Leben so beschreiben würde. Tatsache ist, dass mit dem Leben, mit dem Älterwerden, dass es tatsächlich zustande kommt, dass man die Feststellung macht, also es war nicht alles einfach, es gibt viele Kämpfe. In vielen Bereichen gibt es Kämpfe. Und leider muss ich, und vielleicht kannst du auch das Zeugnis, also das bekennen, dass nicht alle Kämpfe gut waren. Das waren nicht alle gute Kämpfe. Das waren nicht Kämpfe, von denen ich sagen würde, es waren nicht alle Kämpfe, von denen ich sagen würde, ja, also ich hoffe, dass ich für den Kampf belohnt werde. Es gab viele Kämpfe, die hätte nicht sein müssen. Es gab viele Kämpfe, die haben mit Glaubenskämpfen überhaupt nichts zu tun. Die würde ich überhaupt nicht als gut bezeichnen. Es gab viele Kämpfe, die haben nur mit mir zu tun gehabt. Dass ich mich selbst verteidigt habe, dass ich gemeint habe, ich muss mein Recht verteidigen. Und diese Kämpfe haben nicht nur keine Belohnung gebracht, sie haben nur viel Leid und viel, viel Streit gebracht. Rechthaberische Kämpfe. Wie viel würde uns erspart bleiben, wenn wir daraus lernen würden und dass wir nicht ständig für uns selbst kämpfen müssten? Ich denke, dass Gott das erwartet, dass wir daraus lernen. Dass wir nicht die Kämpfe für uns immer wieder in Anspruch nehmen, dass wir meinen, wir müssen für uns kämpfen. Dass in der Bibel, da wo es heißt, da wo Gott sagt, ich kämpfe für dich, dass das eine Tatsache ist. Wenn es um Kämpfe geht, wenn es um mich geht, dann darf ich wissen, ich bin Gott so wertvoll und so wichtig, dass er tatsächlich für mich kämpfen will. Und wenn ich kämpfe, geht es nicht um mein Recht. Ich muss nicht um mein Recht kämpfen, damit ich immer Recht habe. Diese Kämpfe sind meistens gefährlich und die bringen meistens Not und Leid. Haben wir daraus gelernt, wenn wir schon älter sind? Ich weiß es nicht. Ich kann noch einiges lernen. Aber was ist denn ein guter Kampf? Was bezeichnet Paulus als einen guten Kampf? Das klingt einfach so pauschal, den guten Kampf. Also wir können es im Gebet sagen, wir kämpfen einen guten Kampf. Was ist damit gemeint? Ich habe versucht, was zusammenzuschreiben, was mir in den Sinn gekommen ist, was zu dem guten Kampf gehört. Vielleicht kannst du was rauspicken, was für dich wichtig wäre, von dem du sagst, in den Jahren, die hinter mir sind, da war ich nicht auf den Stand, das war nicht ganz meine Position oder das war genau meine Position vielleicht als Bestätigung. Beim guten Kampf geht es darum, dass mein Leben, mein ganzes Leben, ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein soll. Auch das klingt ganz fromm. Seine Herrlichkeit, dass er durch mich scheinen kann, dass ich aus der Fremdbestimmung der Sünde, also die Sünde, die mich bestimmt, dass ich herauskomme und dass Gott durch Jesus, durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben regieren kann. Dass Gott durch seinen Geist meinen Egoismus besiegen möchte. Jetzt wird es konkreter. Also wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Jeder kämpft um sein Recht und um sich selbst. Das ist so. Und das wird auch propagiert und das wird auch befürwortet. Ja? Nimm dir, was dir gehört. Und wenn wir Gott richtig verstehen, müssen wir feststellen, dass wir nicht für uns selbst zum Glauben gekommen sind oder leben. Leben, hat einer gesagt, Leben heißt Hingabe. Das heißt, ich muss mich hingeben. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz. Es geht immer darum, dass ich mich hingebe und so lebe ich. So heißt Leben. Egoismus bekämpfen, das gehört zum guten Kampf. Was dazu gehört auch, ist, dass ich mich nicht gefangen nehmen lasse von allem Möglichen. Sondern nur einer darf mich gefangen nehmen, das ist Gott selbst. Dass ich mich nicht gefangen nehmen lasse von meinen Sorgen, die nun mal auch immer wieder kommen. Oder von Geld, oder von Ehre, oder von Arbeit, oder von, was weiß ich, was ich gefangen nehmen will. Dass ich nicht für mich selbst kämpfen muss, ständig, egal was es kostet, davon hatten wir schon. Aber zum guten Kampf gehört auch dazu, dass ich immer wieder ein großes Bild von meinem Gott habe. Dass das Bild meines Gottes für mich immer größer wird. Das darf ich lernen im Alter, im Älterwerden. Dass Gottes Bild, das Bild, was ich von Gott habe, immer größer wird und dass mein eigenes Bild immer kleiner wird. Wenn du irgendwann an den Punkt kommst, von dem du sagst, was ich alles erbracht habe, und dann spielt Gott keine Rolle mehr in dem, was geschehen ist in deinem Leben, dann hast du nicht den guten Kampf gekämpft. Weil darum geht es, dass Gott in deinem Leben sich offenbaren will. In allen Bereichen deines Lebens. Das Bild Gottes muss so groß sein, dass es dich tragen kann im Alter. Wenn die Kräfte schwinden, wenn sie auch gar nicht mehr da sind, wenn du das Gefühl der totalen Abhängigkeit bekommst, weil du merkst, na, das kriege ich nichts mehr hin. Dass dieses Bild dich tragen kann, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ist es so? Dass du weißt, du kannst deinem Gott alles anvertrauen. Du kannst mit ihm rechnen. Zum guten Kampf gehört auch, dass die Umstände deines Lebens dein Vertrauen in deinem Gott nicht zerstören. Das ist auch was Wichtiges. Dass die Umstände in deinem Leben dein Vertrauen in deinen Gott nicht zerstören. Das heißt, egal wie es aussehen mag, du kannst deinem Gott vertrauen, auch wenn es ganz anders aussieht. Es geht um Zurückgewinnung des Urvertrauens gegenüber Gott in allen Dingen meines Lebens, egal ob alt oder jung. Ich darf mit der Zeit erfahren, dass Gott treu ist und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Es geht um mehr als ein bisschen Gottesdienst am Sonntag. Es geht um Heiligung. Heiligung, das ist das alte Wort, das in neue Übersetzung mit Gott ganz und gar gehören. Also, dass ich ihm ganz und gar gehöre, ich bin sein Eigentum. Das stimmt schon. Aber ich finde die Übersetzung nicht ganz vollständig, weil zum Heiligung gehört das Wort heilig und heilig, das ist Gottes Wesen. Das heißt, mit Heiligung versuche ich einfach Gottes Wesen an mich zu haben. Das hat Paulus ständig gepredigt. Dass wir sein Wesen an uns tragen, seine Gedanken, dass wir uns mit seiner Idee beschäftigen, seine Pläne. Dass wir denken wie er, dass wir oder das lernen. Das heißt, dass ich versuche, Gott ähnlicher zu werden, mich mit seinen Gedanken anzufreuen, seinen Weg zu gehen, das gehört zu dem guten Kampf. Vielleicht hast du gedacht, zum guten Kampf gehört, dass ich mich überwinde, jeden Sonntag in Gottesdienst zu kommen. Oder dass ich einfach versuche, jeden Tag die Bibel zu lesen. Oder dass ich jeden Tag versuche, zu beten. Das ist ein Teil deiner Waffenrüstung für den Kampf. Das ist ein Teil deiner Waffenrüstung. Verstehst du? Es gehört mehr dazu. Dein ganzes Leben gehört dazu. Den guten Kampf führst du mit deinem ganzen Leben. Und es geht darum, dass du mit deinem Leben bekennst, in alle Situationen, Gott ist treu. Er trägt mich. Im Psalm 92, da ist die Rede davon, ich lese den Text. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Das heißt, am Herrn, im Haus des Herrn gepflanzt zu sein, das heißt einfach ständig mit ihm in Kontakt zu sein, eine Beziehung zu haben zu ihm. Einfach sich von ihm beeinflussen zu lassen, sei es durch Gebet, durch sein Wort, durch Gemeinschaft, einfach, dass ich mir bewusst mache, er ist da und er redet mit mir und ich will mit ihm reden. Das gehört im Haus des Herrn gepflanzt zu sein, das heißt es. Und das bedeutet, dass ich auch im Alter, also wenn ich älter werde, dass ich immer noch blühe und Frucht bringe und wie, indem ich genau das verkündige. Dass er mich durchgetragen hat, dass er mein Leben lang durchgetragen hat, dass ich mit ihm rechnen kann und ich kann mit seiner Hilfe rechnen. Er trägt mich durch. Das sagt Paulus. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe stets bekannt, Gott ist der Herr. Ich habe es ihm Glauben getan, das heißt, ich wurde getragen durch den Glauben. Ich habe festgehalten an dem Bekenntnis, ich habe festgehalten an dem Glauben an diesem Gott, an Jesus Christus. Und dann müssen wir sagen, dass du das am Ende deines Lebens sagen kannst, kannst du wahrscheinlich sagen, weil du Tolles erlebt hast, weil du einfach von einem Sieg zum nächsten gekommen bist, weil du einfach Herrliches erlebt hast. Und wenn du die Bibel weißt und du hast vom Leben von Paulus schon gelesen, dann weißt du genau, dass es nicht so ist. Du weißt genau, dass er hat schon einiges erlebt, ja, aber der hat auch einiges erlebt, was er lieber nicht hätte erleben wollen. Gesteinigt, geschlagen, gefangen genommen, von Geschwistern verraten, Schiffbruch erlitten. Gehört alles zu seinem Leben dazu. Und dann können wir sagen, ja, okay, wie hast du dann durchgehalten? Paulus, war dir nicht irgendwann zu viel? Hast du nicht manchmal den Wunsch gehabt, das hinzuschmeißen? Diese ganze Anfechtung, Leid, Not, kennst du das auch? Also da spreche ich vielleicht mit den Älteren. Wobei die Jüngeren sind auch mit Leid konfrontiert. Man muss nicht alt sein, um seine Erfahrung mit Leid getan zu haben. Also ich glaube, Leid ist einfach leider ein Grundbestandteil des Lebens. Das ist auch in der Bibel so. Wir verdrängen das gern, verstehe ich auch. Man kann nicht ständig über Leid reden, ja. Das ist einfach, also das erträgt kein Mensch. Und letztendlich, dadurch, dass das Leben ein Geschenk ist, dürfen wir auch Schönes im Leben erleben. Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz ist Leid tatsächlich immer da. Wenn du die Nachrichten anguckst, dann weißt du schon Bescheid, ja. Und in deinem Leben auch. Und Leid ist so, dass das lernst du auch mit der Zeit, wenn du älter bist, dass Leid die Fähigkeit hat, dich nachdenklich zu machen. Verstehst du, wenn es dir immer nur gut geht, dann stellst du eigentlich nichts in Frage. Ich kenne keinen Mensch, der sagt, Mensch, geht's mir gut, warum denn? Warum denn? Ich verstehe nicht, ich komme mit diesen Gedanken nicht klar, warum geht's mir so gut? Sondern Leid ist eher das, was ein Hindernis auf deinem Weg. Das ist irgendwas, da stellst du die Sache in Frage. Misserfolg zum Beispiel. Misserfolg und Scheitern ist eine der wichtigsten Sachen, damit du deinen Charakter bildest. Man sagt generell, Erfolg macht dumm. Sag nicht ich. Weil man einfach nichts in Frage stellt. Und Misserfolg ist das, wo du dich immer wieder in Frage stellst, wo du tatsächlich vom Charakter her wächst. Also Leid ist nicht nur negativ. Allerdings Leid, wenn es richtig intensiv wird, wenn es richtig dauernd ist, das hat auch die Kraft, dein Herz zu verbittern, dich zu zermürben. Das hat es leider auch. Ich habe für mich gedacht, Leid, der Umgang mit Leid, wenn du Christ bist, hast du eine Stelle, wo du mit diesem Leid gehen kannst. Und ich habe oft gedacht, ich bin so froh, dass Jesus genau dieses Leid auch kennt. Dass er das auch versteht. Das heißt es im Wort, wir haben nicht einen Hohepriester, der uns nicht verstehen könnte, sondern der mitleidet. Er weiß, was es heißt. Du bist nicht allein. Aber Leid ist trotzdem da. Er nimmt es nicht weg, nicht immer. Und wie schafft das? Wie hat das der Paulus geschafft, dass er nicht verbittert? Wie hat er es geschafft? Er hat eines gemacht. Er hat auf die Belohnung geschaut. Das zeigt er. Er sagt, er hat den guten Kampf gekämpft, er hat seinen Lauf vollendet und er hat Glauben gehalten. Mit allem, was dazu gehört. Und jetzt sieht er auf die Belohnung, die ihm zuteil wird. Im Hebräerbrief heißt es, werft nun eure Zuversicht, eure Glauben oder eure Hoffnung nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das gilt auch dir und mir. Wir laufen nicht im Glauben für uns selbst, wir laufen für unseren Gott, der belohnen wird. Ich finde, das ist wichtig, das zu wissen. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute denken, sie müssen ihn abmühen und in ihrem Leben, damit dieser Gott zufrieden ist. Und Gott sagt, ich bin mit dir zufrieden. Ich habe für dich eine Belohnung. Dieses ganze Leid und alles, was du auf dich nimmst, ich habe eine Belohnung für dich. Ich finde das wichtig zu wissen. Ich finde es wichtig zu wissen, wenn du den Eindruck hast, jetzt schmeiße ich es einfach hin, weil es mir zu viel wird. Manchmal der Weg der Nachfolger ist nicht einfach. Und Gott sagt, ich habe eine Belohnung für dich. Allerdings ist Leid, und das lernt man auch, wenn man älter wird, ein Faktor, das dir eines beibringt, nämlich Geduld. Und es ist ein Unterschied, ob ich über Geduld rede mit jungen Menschen oder mit alten Menschen. Also die Zeit, in welcher wir leben, ist nicht eine Zeit, wo Geduld hoch im Kurs ist. Stimmt's oder habe ich recht? Also es ist so, man will heute alles auf Knopfdruck. Also jetzt, möglichst sogar noch gestern. Das kenne ich am Arbeitsplatz, ist einfach so. Du willst einfach alles schneller, immer schneller. Und man hat manchmal Probleme, sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, weil man den Eindruck hat, also einfach nur auf das eine zu konzentrieren, ich muss parallel nochmal zwei oder drei Sachen anders machen. Ich habe auch eine 18-Jährige zu Hause. Das bedeutet, dass wir das nicht wissen, was es heißt zu warten. Aber warten, ausharren, das ist ein Grundwert in der Bibel. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, Geduld üben ist positiv. Das bringt deinem Leben einen Mehrwert. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott hilft dir dabei. Die schlechte Nachricht, das geht über Not und Leid. Also über Unangenehmes. So steht es in der Bibel. Der Paulus kann sagen, wir lernen in der Not Geduld. Es klingt nicht so fröhlich, gell? Also das ist nicht so, ich weiß schon, die Zustimmung hält sich zurück. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Geduld, diesen Lernprozess tatsächlich hinter uns bringen, weil wir bestimmte Anfechtungen im Alter nur durch Geduld aushalten können. Wir kriegen bestimmte Sachen nicht auf Knopfdruck mit Gebet einfach so weg. Und deswegen ist Geduld üben unheimlich wichtig. Es ist deshalb für mich auch so wichtig, weil ich einen Spruch im Kopf habe. Den habe ich von vor vielen Jahren gehört. Und der ist mir geblieben, weil ich den einfach super, super, super gut finde. Wenn du an Leidenschaft denkst, da denkst du an ein Feuer, das richtig brennt. Das verzerrt alles um sich. Ja, da merkt man was, wie was geht. Und da hat ein Gottesmann vor vielen Jahren, oder vielleicht sogar Jahrhunderte, das war vor 200 Jahren, der hat gesagt, von der Geduld, die Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft. Also, überleg dir mal nur den Satz, Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat 20 Jahre auf etwas gewartet und auf etwas hingearbeitet. Das war nicht in Gemeinde, das war einfach ein anderes Projekt, ein Bauprojekt. Der hat sich bemüht, hat Geld gesammelt, hat mit Leuten geredet, 20 Jahre lang. Der Mann war unscheinbar, ganz ruhiger Mann, aber wenn du mit ihm geredet hast, das hast du genau gemerkt, also leidenschaftlicher als er, mit seiner Geduld, kenne ich keiner. Er hat alles hingenommen, die schlechte Nachricht, die gekommen sind und das, was geht und das, was nicht geht und das, was noch nicht geht und das, was auch nicht geht, hat er einfach hingenommen und hat nur geduldig weitergearbeitet und weitergetan. Die Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft, das dürfen wir auch lernen. Ich hoffe, dass wir das auch im Alter lernen. Ich hoffe, dass wir im Alter tatsächlich geduldiger werden. Bei mir ist es noch ausbaufähig. Geduldig sein ist eine Wertschöpfung für das Alter, für den Mensch, geduldig sein. Der letzte Punkt hat damit zu tun, dass in seinem Zeugnis Paulus bestimmte Sachen gar nicht sagt. Er spricht zwei Sätze und sagt, ich habe gekämpft, den guten Kampf, ich habe am Glauben gehalten und ich weiß, ich bekomme jetzt eine Belohnung. Und ich sage, Paulus, also zu deinem Zeugnis hätte ich was anderes erwartet. Ich hätte ein bisschen erwartet, dass du einfach sagst, dein Leben lang hast du Missionsreise gemacht, Gemeinde gegründet. Menschen sind durch dich zum Glauben gekommen. Und dann bist du gesteinigt worden. Und da hast du auch so viel auch Unangenehmes erlebt. Das hätte ich in deinem Bericht, in deinem Zeugnis erwartet. Und er fasst aber sein Lebenszeugnis so zusammen, dass er sagt, ich habe aus Gnade gelebt, ich habe für die Gnade gelebt, ich bin ein Produkt seiner Gnade. So fasst er sein Leben zusammen. Und genau das ist das, wofür ich eine Belohnung bekomme. Alles, was Paulus gemacht hat, das steht in seiner Biografie. Das gehört dazu, seine Werke, alles, was er erlebt hat, das gehört dazu. Aber wenn er selbst über sich redet, blendet das komplett aus. Und er sagt, in meinem Leben war nur die Gnade am Werk, und ich bin ein Produkt seiner Gnade. Daraus dürfen wir auch lernen. Wir blicken zurück auf das, was wir gemacht haben. Mit Recht. Wir können uns freuen über das, was uns gelungen ist. Wir können auch traurig sein über das, was uns nicht gelungen ist. Das blenden wir nicht aus, das wissen wir, ja. Aber wenn es darauf ankommt, dass wir über uns reden, müssen wir genau dieses Zeugnis haben. Alles, was in meinem Leben geschieht, geschieht aus Gnade. Und deswegen Gott allein die Ehre. Das macht Paulus da. Er wendet, glaube ich, genau das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich kann nicht prahlen mit dem, was ich getan habe und ich muss mich aber auch nicht niederdrücken lassen von dem, was mir nicht gelungen ist. Ich darf einen sehr gnadenbarmherzigen Blick auf mein Leben werfen und sagen, Gott, die Ehre, für die Gnade, die mir erwiesen wurde. Das macht Paulus. Jetzt bin ich am Ende der Predigt und ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwelche Erwartungen zufriedenstellen konnte. Ich weiß auch nicht, ob du irgendwelche hattest. Ein wichtiger Punkt, was ich in der Zusammenfassung, was ich dir gern geben würde, was du auf jeden Fall behalten sollst. Es wäre schon für mich ein Riesenerfolg, wenn wir das Älterwerden, egal wie alt wir jetzt sind, nicht als ein Problem sehen würden, sondern als Geschenk. Dann würden wir dem entgegenwirken, was wir Tag für Tag in den Medien mitbekommen. Älter werden ist ein Geschenk. Es ist deshalb wichtig, weil es uns wieder die Würde gibt, die Gott uns zugedacht hat. Nicht nur im Alter, auch in jungen Jahren. Und das macht dich auch frei von irgendeinem Jagd, von irgendeiner Jugend, die du nicht nachjagen kannst. Ja? Den Kampf hast du schon verloren. Du wirst schon älter. Und das Zweite ist, dass du zurückblicken kannst auf die 20 Jahre, die hinter dir sind, oder die 30 oder die 50 oder die 60, wie auch immer. Und dass du sagen kannst, prüfen kannst, habe ich den guten Kampf gekämpft? Bin ich noch im Glauben fest gegründet? Und ist mir bewusst, um mich zu trösten, dass Gott für mich eine Belohnung hat für alles, was ich in diesem Leben in seinem Namen tue. Ist mir das bewusst? Das gebe ich dir. Das gebe ich dir gern. Und ich möchte beten. Ich preise deinen Namen, Herr Jesus, und ich danke dir, dass du Jungen und Alten zusammenführst in der Gemeinde. Wir dürfen das über das Älterwerden hören, unsere Gedanken machen und daraus wachsen. Wir wollen lernen von dir. Wir wollen lernen aus deiner Bibel und wir wollen dir danken, dass du in jeder Lebenslage führst und trägst. Du trägst die Älteren, du schenkst ihnen neue Kraft und Durchhaltevermögen. Du segnest auch die Jüngeren und schenkst ihnen einen richtigen Blick für ihr Leben. Du schenkst uns alle Freude am Glauben und einen richtigen Blick für den Weg, den du für uns gebahnt hast. Wir danken dir dafür. Amen.